Dies ist der neue Normalreport, der Podcast, der versucht zu definieren, wie wir als Gemeinschaft nach der Krise zusammenleben wollen. Von und mit Alexander Göbel. Der neue Normalreport beschäftigt sich mit jenen Situationen, die wir nach der Corona-Krise erwarten. Und dieses nach der Krise wird wahrscheinlich noch eine Zeit lang dauern. Also man rechnet jetzt mit Mitte, Ende 2021, wo frühestens eine Impfung wird möglich sein. Und das gibt uns doch eigentlich genug Zeit, darüber nachzudenken, wo stehen wir jetzt? Was lernen wir gerade in dieser Krise? Worauf müssen wir in zukünftigen Krisen achten? Und vor allem, wie nutzen wir jetzt die Chance, die wir haben, weil es ja allgemein richtigerweise heißt, nichts wird so bleiben, wie es vor der Krise war. Wir werden eine neue Gesellschaft bekommen. Und wie die aussehen wird und wie wir uns darin bewegen werden und was wir von ihr erwarten, das liegt jetzt an uns. Das können wir mitbestimmen. Insofern, lasst uns die Krise nutzen. So, also ich podcaste jetzt gerade aus dem wunderschönen Niederösterreich und wir hier in Österreich befinden uns ja in einer überaus schwierigen Situation der Corona-Krise, denn gerade wurden die Maßnahmen gelockert und das kam super an bei den Menschen in diesem Land. Zuallererst wurden die Baumärkte geöffnet und jetzt langsam auch alle anderen Läden. Und das hat zunächst einmal dazu geführt, dass die Menschen, und das ist Good News für Wirtschaft und Industrie, wieder bereit waren, Geld auszugeben. Zunächst einmal für Blumen, Erde und Klopapier. Aber immerhin, möge es auch so bleiben, denn müssen wir ja auch mal feststellen, nicht? Also die Wirtschaft muss weiterhin florieren und aufrecht bleiben, damit das in diesem Land auch mit den Arbeitsplätzen dann danach klappt etc. Auf der anderen Seite führen wir bereits jetzt, nicht alle, weitaus zu wenig noch, aber doch einige von uns, kapitalismuskritische Diskussionen. Denn auch das könnten wir nochmal angehen, diese Art von Kapitalismus, wie wir ihn vor und leider auch nach der Finanzdienstleistungskrise 2008 erlebt haben. Und viele von uns wollen das einfach nicht mehr. Also wieder den Turbokapitalismus hin zum Sinnkapitalismus. Da ergeben sich jetzt ganz gute Möglichkeiten und Hinweise, wenn ich mal so sagen darf, wie wir das eventuell neu definieren könnten. Jetzt nämlich haben wir es ja mit drohender Arbeitslosigkeit, mit Sinnlosigkeit, denn das Schlimmste, was dir als Arbeitslose oder Arbeitsloser passieren kann, ist natürlich, dass du keinen Sinn mehr siehst in deinem Leben und dann, ich habe schon mal darüber berichtet, bist du abholbar für antidemokratische, populistische, rassistische Kräfte. Und dann haben wir soziale Unruhen. Also der Schritt von der Corona-Krise hin zu einer unsicheren sozialen Situation im Land ist dann nicht mehr so groß. Umso mehr Grund für uns jetzt drüber nachzudenken und mit den Kräften, die von vornherein darüber nachdenken. Also das ist hier in Österreich zum Beispiel die Arbeiterkammer, die sich proaktiv jetzt um ihre Leute kümmert, bis hin zu den Spitzen in der Regierung. Immerhin haben wir Grüne in der Regierung und so wie ich das mitbekomme, sind die Leute auch sehr, sehr happy, bis auf Weiteres mit der Arbeit dieser schwarz-grünen Koalition. Und wir haben natürlich, ja, muss man sagen, mit vielen Konkursen zu rechnen. Viele, viele Firmen, kleine Unternehmen, Einpersonen, Klein-Mittelunternehmen werden es nicht überleben, sind auch wahrscheinlich unrettbar. wie wohl alles getan wird. Allen voran dieser wirklich kluge Schritt der Kurzarbeit bis hin zu Möglichkeiten, diese Unternehmen, Unternehmerinnen und Unternehmer zu unterstützen, von Seiten der Banken als auch von Seiten des Staates, damit sie in irgendeiner Weise überleben. Das wird natürlich nicht genug sein. Wir werden auch innovativ sein müssen. Wir werden auch, nämlich wir als Konsumenten, uns bei der Nase nehmen müssen und sagen, ja, wenn wir denn wollen, dass die regionalen Betriebe, die so wichtig sind für das Überleben gewisser Regionen, und hier in Österreich haben wir ein paar sehr abgelegene Regionen, die zwar einerseits wunderschön sind und einen großen Erholungsfaktor haben, wie zum Beispiel das Waldviertel, aber traditionellerweise stiefmütterlich behandelt werden, gerade wenn es um Wirtschaft geht. Und da gibt es jetzt einen neuen Aufschwung, der hat schon vor der Krise stattgefunden, und junge Menschen sind schon seit Jahren nicht mehr so leidenschaftlich erpicht drauf, in die Städte zu ziehen, sondern möchten gerne zu Hause bleiben, dort, wo sie aufgewachsen sind, ihre Freunde, ihre sozialen Kontakte, ihre emotionale Infrastruktur haben, aber dort auch arbeiten wollen. Und gerade das IT-Geschäft bietet dazu eigentlich tolle Möglichkeiten. Also über die Wirtschaft werde ich da noch ein paar separate Podcasts machen müssen. Das ist ein zu heikles und ein zu komplexes Thema, um es mal, wie ich es jetzt immer wieder gemacht habe, so mitzunehmen und anzustreifen. Aber das ist jetzt die Situation. Und wenn wir von IT am Land sprechen, müssen wir natürlich auch über eine flächendeckende Netzabdeckung sprechen im Land, sprich 5G. Übrigens, ich habe das bis heute nicht kapiert, was 5G jetzt mit Corona zu tun haben soll. Mir erscheint das wie eine klassische Verschwörungstheorie. Gestern waren es noch die Chemtrails am Himmel und heute ist es 5G. Also wenn jemand mir das erklären kann, warum manche Menschen so persistent behaupten, dass 5G Corona erzeugt hat, so wie ich es mitbekomme, möge sich bitte melden, office@goebel.at, und vielleicht gibt es da die ein oder andere Erleuchtung, die ich dann auch in diesem Podcast bereit bin weiterzutragen bzw. zur Diskussion zu stellen. Im Moment erscheint mir das noch absurd, aber ich will weder irgendjemanden beleidigen, noch irgendwelche seriösen Ergebnisse in Abrede stellen, so es sie denn gibt. Also, wir jetzt zurück zu unserem Thema in Österreich, sind jetzt in dieser schwierigen Situation, denn die Maßnahmen werden sukzessive gelockert und Menschen gehen wieder hinaus auf die Straße, die allermeisten maskiert. Ich selbst habe mich gestern dabei erwischt, wie ich zarte Gefühle der Empörung in mir aufsteigen fühlte, weil ich Maske trug. Und das ist, wie wir alle wissen, nicht immer angenehm. Und viele um mich herum nicht. Also nicht viele, aber doch einige, auffallend. Und ich habe mir gedacht, komm ey, Was denn los? Ist doch, sie denken, weil sie an der frischen Luft sind, kann ihnen nichts passieren. Genauso wie ja Radfahrer sich mit anderen Radfahrern am Wochenende treffen, mit denen sie nicht in einem Haushalt leben und ihre Radtouren machen. Soweit so richtig und so fitnesstechnisch auch gut gedacht. Aber liebe Leute, es ist ein Irrtum zu glauben, dass das Virus sich an der frischen Luft nicht weiterentwickelt und von einem Menschen auf den anderen springt. Au contraire, gerade wenn ich auf meinem Rad sitze und wie ein Teufel stöhne und keuche, ist das natürlich ein Turbo für die Virusverbreitung und findet dann mit großer Geschwindigkeit meinen Hintermann oder meine Hinterfrau und ich atme das Zeug ein. Also ich habe noch keine Radfahrer mit Maske gesehen. Von deren Perspektive verstehe ich das natürlich. Wer will das schon? Aber bevor ich gar nicht aufs Rad komme, setze ich mir doch lieber eine Maske auf. Also wie auch immer, dieses Lottospiel ist ein gar gefährliches. Und jetzt glauben natürlich alle, dass wir, oder sehr viele, dass wir uns wieder auf dem Weg ins Normale zurückbefinden. Also jenes Normal, das viele für möglich halten. Kann nur immer wieder sagen, hey, Mission Impossible, es wird ein neues Normal geben. Deshalb auch dieser Podcast. Was ist jetzt die große Gefahr? Wenn wir in dieser Situation, liebe Leute, jetzt nicht mörderisch aufpassen, riskieren wir eine zweite Infektionswelle. Und die ist in der Regel schlimmer, weitaus schlimmer als die erste, weil sie uns mehr oder weniger unvorbereitet trifft und am emotionalen Höhepunkt einer just wiedererlangten Freiheit genau dort treffen, wo es am allerschlimmsten weh tut, nämlich bei der persönlichen Freiheit. Die ja auch, und ich kann es immer wieder nur mit großem Staunen und einer gewissen entweder Unkenntnis der Fakten oder Unverständlichkeit vermelden kann, nämlich dass Menschen auf die Straße gehen, unmaskiert und gegen die Vorsichtsmaßnahmen demonstrieren unter dem Titel »Wir lassen uns unsere Menschenrechte nicht nehmen«. Die Amis treiben es dann noch ärger, die sagen nämlich, ich lasse mir vom Staat nicht vorschreiben, ob und wann ich zum Friseur gehe. Also der menschlichen Blödheit ist keine Grenze gesetzt, aber wir hier in Europa, sei es jetzt auch rassistisch oder nicht, wir sind besser. Wir können mehr, wir haben, und das ist noch gar nicht so lange her, mit 75 Jahren haben wir doch zwei Kriege hinter uns, die uns viel gelehrt haben. Unter anderem auch, wie man zusammenhält in der Not. Das ist ja das Bindemittel, das uns jetzt so überzeugend agieren lässt. Wiewohl viele, viele Menschen, mit denen ich spreche, telefoniere, zoome, sagen mir, dass sie es schade finden, dass wir offenbar immer erst eine Katastrophe brauchen, um zurück zu diesen Werten zu finden. Auch diskutabel. Also wie gesagt, jetzt droht uns eine zweite Infektionswelle, wenn wir nicht aufpassen. Und die hat dann viel, viel furchtbarere Folgen als die erste und höhere Infektionswelle und Sterberaten, das weiß man von anderen Ländern. Also jetzt habe ich das Gefühl, kommt erst die wirklich harte Prüfung auf uns zu. Denn wir wissen es doch, wir erinnern uns doch, als der ganze Wahnsinn begann, kam doch erst für uns eine Welle der Ungläubigkeit, wovon reden die, was jetzt hier, dann kam leider unterstützt auch von doch einigen profilneurotischen Medizinern diese Ausrede, dass es sich doch bei Covid-19 wirklich nur um eine weitere Grippe handelt und die Regierung reagiere hysterisch und so weiter. Diese Stimmen haben abgenommen. Ich hoffe, dass die jetzt in ihren Kämmerleins oder Gott behüte in ihren Ordinationen sitzen und sich schämen. Weil das macht man nicht. Nicht, wenn man nicht alle Fakten weiß. Und das haben diese Herrschaften und Damschaften aus der Medizin offenbar nicht. Wollten sich einfach nur wichtig machen. Ich werde da immer sauer. Aber gut, das ist jetzt eine andere Geschichte. Also wir erinnern uns, dass dann langsam wir gewahr wurden, hey, das ist ja ernst. Da kommt wirklich was auf uns zu. Wir müssen jetzt zu Hause bleiben. Wir müssen unser gesamtes Leben umstellen. Das haben wir auch. Und meine Güte, wenn ich das nochmal sagen darf, meine Güte, waren wir gut in dieser sofortigen Reaktion, um die Katastrophe so gut es ging zu verhindern. Und wir sind immer noch gut. Weiterhin. Also, was ist dann der Unterschied? Als klar wurde, dass wir es hier mit einer waschechten, lebensgefährlichen Pandemie zu tun haben und wir diesen Wahnsinn nur abwehren können, wenn wir eben Disziplin und Vernunft walten lassen, als Individuum genauso wie als Gesellschaft, da war es diese, ja, nennen wir es mal konsequente Rückzugsbewegung, die uns eben auch auf diese gewisse Weise geeint hat, jene Weise, die wir jetzt für gut befinden und nach der wir uns möglicherweise sehnen werden, post-Corona. Und damit diese Sehnsucht gar nicht erst aufkommt, sollten wir doch versuchen, Möglichkeiten zu finden und jetzt schon Grundlagen zu bauen, um nachher diese Gemeinschaft weiterleben zu können, ohne drohende Katastrophe. Also damals haben dann alle mitgemacht und es setzte so eine Art Schwarmintelligenz ein. Wir entwickelten eben diesen Stolz darauf, dass wir so jetzt als Gemeinschaft reagieren und das hat sich sofort in Empathie umgeschlagen, in Freundlichkeit, in Hilfsbereitschaft. Wir kümmern uns, wir sprechen uns Mut zu, wir grüßen uns mit, wir schaffen das und auf unterschiedlichste Weise haben wir Zuversicht verbreitet und darauf bin ich besonders stolz, wir haben nie unseren Humor verloren. Und das wiederum ist eine kleine Nebenfahrbahn, die ich jetzt trotzdem noch mal kurz, die Zeit muss ich haben, aufmachen will, denn Humor liegt ja, wie wir wissen, auch in den Händen und in den Herzen der Künstler und Künstlerinnen des Landes, also allen voraus die Kabarettistinnen und die Performerinnen, Musikerinnen, Schauspielerinnen und so weiter, Autorinnen, die jetzt leiden. Und wir müssen dringend Wege finden, dass wir diesen Menschen, meinen Kolleginnen, helfen können. Ich denke da an Dankbarkeitsevents, ich denke da an staatlich finanzierte große Konzerte, wo wir uns einfach gegenseitig applaudieren und gratulieren, auf die Schultern klopfen, dass wir das so gut gemacht haben und gefeiert werden von unseren Künstlerinnen auf der Bühne. Denn ich habe mir das jetzt auch oft angeschaut, diese Gigs im Netz. Ja, es ist schon richtig und gut, dass wir auch im Netz eine Präsenz haben. Hallo, ich mache Podcasts. Aber es ist doch was anderes, wenn mir jemand etwas Lustiges erzählt auf einer Kabarettbühne live und ich mit anderen im gleichen Timing darüber lache als zu Hause im Wohnzimmer. Sorry, also damit kann ich im Moment nicht. Als flankierende Maßnahme gut jederzeit, aber es ist und wird nie ein Ersatz sein. So, und jetzt haben wir die erste Welle scheinbar unter Kontrolle und die harschen Maßnahmen werden gelockert und uns droht die Gefahr, dass wir in alte egoistische Denkweisen abrutschen könnten nach der Krise und diese unsere wiedererlangten Freiheiten gleich wieder missbrauchen. Also wenn wir zum Beispiel unsere sozialen Kontakte wieder analog pflegen und solange es keine Gegenimpfung gibt, den Abstand voneinander eben nicht mehr pflegen, schlichtweg aufheben und vielleicht sogar mit körperlichen Kontakten die neue Freiheit feiern, das ist gefährlich. Zur Erinnerung, wir haben noch kein Gegenmittel. Also was können wir tun, um eine solche zweite Infektionswelle zu verhindern, Leute? Nach meinen Informationen kann es jetzt nur darum gehen, noch vorsichtiger zu sein. Also das Gegenteil eigentlich von dem, wonach wir uns berechtigterweise so sehnen. Wir sind jetzt gut beraten, unsere Emotionen insofern in Zaum zu halten, als wir jetzt keinesfalls, bitte, keinesfalls durchdrehen sollten. Und vielleicht sogar, hurra, wir leben noch Partys feiern irgendwo. Ja, mir geht es auch ab. Und ja, ich will es auch wieder krachen lassen. Aber jetzt ist es nicht an dieser Zeit. Auch wenn es jetzt vielleicht überaus schwer fällt, den krassen Unterschied zwischen Lockerung der Maßnahmen und Überwindung der Pandemie zu erkennen und zu respektieren, haben wir doch sehr wohl etwas zu feiern, nämlich wie gut wir bisher waren. Und es geht nur darum, wie wir das feiern wollen. Also wir könnten jetzt ausflippen und alles ignorieren, was wir in den letzten Wochen gelernt haben und Gas geben, als gäbe es keinen Morgen. Aber wir könnten doch auch unsere Siegesfeiern und Triumphzüge über die erfolgreiche Bekämpfung des Virus vertagen. Uns ein wenig mehr Zeit nehmen und mit dem sicheren Grinsen der Gewissheit, dass wir es gut und vorbildlich bis hierher geschafft haben, auch diese nächste ungemein wichtige Phase auf die gleiche Weise angehen. Feiern können wir erst, wenn der Impfstoff da ist, durchgetestet und für wirksam befunden und wir dann sagen können, dass wir es weitgehend ohne nationale Katastrophe geschafft haben. Ja, dann können wir, dann sollen wir feiern. Und zwar bis zum Abwinken. Im Fußball würde man diese Situation, die jetzt herrscht, vielleicht damit vergleichen, und jetzt zeigt sich mal wieder meine persönlichen Entzugserscheinungen, dass mir sofort Fußball als Vergleich einfällt. Wir sind in einem überaus schweren Spiel mit relativ wenig Vorbereitung reingegangen und haben hervorragend gespielt, große Disziplin, persönliche Hochleistungen und führen mit 2-0. So, jetzt ist Halbzeit und wir dürfen uns kurz in der Kabine sammeln und unsere Strategie besprechen. Trainer meint, dass die zweite Halbzeit wahrscheinlich viel gefährlicher wird als die erste, weil der Gegner sich aufbäumen wird und noch brutaler spielen wird, weil er weiß, dass er es noch gewinnen kann, wenn er nur das Anschlusstor schießt. Also jetzt keinesfalls nachlassen, sondern aus einer überaus gut geordneten Defensive auf das dritte Tor drängen und dann meinetwegen können wir ein klein wenig zurückdrehen und als ganze Mannschaft hinten verteidigen und das Spiel ruhig und diszipliniert nach Hause bringen. Ich glaube, wir können uns auf unsere emotionale Kraft verlassen, auf unsere Vernunft, auf unsere Solidarität. Das haben wir doch gerade erlebt. Wäre es nicht toll, wenn wir das als eine der Hauptlehren aus dieser Krise mit rübernehmen in friedlichere Zeiten? Ha? Wir brauchen keine lebensbedrohlichen Szenarien, um uns als proaktive Gemeinschaft zu verstehen, nicht nach der Geschichte 2020. So, schnell noch etwas News. Ein neuer Patient Nummer 0 ist in Frankreich gefunden. Die haben nämlich einen Covid-Fall vom Dezember 2019 ausgemacht. Das korreliert ein wenig mit News, die aus China kommen, denn dort hat man wahrscheinlich schon im November 2019 die ersten Nachrichten bekommen, dass dort in Wuhan irgendetwas nicht stimmt. Ich recherchiere das gerade und werde das vielleicht sogar im nächsten Report nochmal darstellen. Also, der Mann, den sie da gefunden hatte, der ist mit einer Grippe eingeliefert worden. Im Nachhinein sieht man aber ganz klare Symptome Covid-19. So, der war nicht auf Reisen 2019, schon gar nicht in China, aber seine Frau arbeitet in einem Supermarkt neben einem Sushi-Stand, an dem auch Chinesen arbeiten. So, und dann hat der Franzose dann 15 Tage lang gekämpft und ist Gott sei Dank auch wieder genesen. Hat währenddessen leider oder vorher schon seine Kinder angesteckt, während seine Frau symptomfrei blieb. Und jetzt geht man also davon aus, dass der Mann möglicherweise wirklich der erste Corona-Patient Frankreichs war und versucht jetzt zurückzuverfolgen über die chinesischen Angestellten dort in dem Supermarkt, wo die vorher waren und wie das abgegangen ist. Höchst interessant. Ich werde versuchen, da dran zu bleiben. Großbritannien hat jetzt mit 32.000 Todesfällen die höchste Quote in ganz Europa und Boris Johnson ein heftiges Problem. Er war ja, wie Sie sich erinnern, einmal Herdenimmunitätsfan, bis es ihn selbst erwischt hat. Ich sollte jetzt nicht schmunzeln, aber ich muss trotzdem, sorry. Und jetzt denkt er natürlich anders darüber nach, der Boris. In einer Studie einer Jungen hat man herausgefunden, dass die Amerikaner dem Herrn Donald Trump seine Herzlosigkeit und seine fehlende Empathie am meisten übel nehmen. Ist doch interessant. Emotion ist also doch wichtig, selbst für die Alpha-Männchen und Silberrücken in der Politik. Also Good News für einen Emotionalisten wie mich. Und die letzte Neuigkeit, die mir aufgefallen ist und die mir wirklich große, große Freude bereitet hat, ist, tada, das Autokino feiert sein Comeback. Das ist so cool. Viele von Ihnen, die mir da jetzt zuhören, kennen das ja gar nicht mehr. Aber Autokino ist wirklich eine coole Angelegenheit, weil du musst deine Karosse nie verlassen, fährst rein, bekommst Essen, Trinken, Lautsprecher und schaust einen Movie an, bist im Auto, kannst auch ein wenig schmusen, wenn der Film mal irgendwelche Toilettenszenen hat, wo wir uns zu Hause ein Bier holen würden oder aufs Klo gehen. Aber alles in allem, es ist so ein cooles Feeling. Und ich freue mich drauf, ich kann es gar nicht erwarten, wieder reinzugehen. Und es ist nämlich auch für mich durchaus vorstellbar, dass, wie es, glaube ich, Kollege Mittermeier in München schon prophezeit hat für sich und die Seinen, dass Performer dort auftreten. Über simultan, dann über Kamera auf die Leinwand geworfen werden und somit Menschen in ihren eigenen Autos, also geschützt, auch was das Virus angeht, trotzdem Performances sehen können. Es geht von Kabarettisten über Musikgruppen meiner Meinung nach hin bis zu Theater. Also das Autokino ist wieder da und könnte unsere aller emotionale kulturkünstlerische Situation retten oder zumindest begünstigen. Also, wir sehen uns im Autokino. Das war der Podcast von heute. Wir hören uns hoffentlich morgen wieder. Angenehmen Tag noch. Schlafen Sie gut, wenn es nachts ist. Oder hören Sie nochmal rein in die, genau, hören Sie nochmal rein in die letzten Podcasts. Immer ganz interessant. Das war's. Ciao. Baba. Freut's nicht.